Mächtig einfach. Mit Sky Stream hast du alle deine Streaming-Apps auf Knopfdruck. Erlebe die neuesten Filme und Serien, inklusive Paramount Plus, Netflix und dem gesamten Live-Sport. Mächtig einfach. Sky. Wo Unterhaltung zu Hause ist.
Du Michael, da draußen ist etwas Lebendes und es ist feindlich.
Es wird doch nicht.
Doch, es ist Alien Earth, die neue Serie.
Klingt gefährlich. Sollen wir uns trotzdem mehr rantrauen?
Unbedingt. Gemeinsam sind wir stark.
Ja, ich bin Michael Steingruber.
Auch genannt der Furchtlose. Und ich bin Doris Briesch.
Die Mutige.
Ihr hört Serienreif, den Podcast über die monströse Welt der Serien. Wir widmen uns heute tatsächlich einem monströsen Kaliber der Filmgeschichte. Bei uns geht es heute um Alien Earth. Die Serie ist auf Disney Plus gestartet. Wir sind mittendrin und haben es aber nicht mehr ausgehalten. Wir müssen darüber reden. Vor allem, weil wir wissen, dass unser heutiger Gast ein absoluter Fan und deshalb Experte der zugrunde liegenden Filmreihe ist. Wir haben hohen Besuch und freuen uns sehr, dass heute Daniel Geronimo Prochaska, Regisseur von Totenfrau, Kopftuchmafia, Uhudler-Verschwörung und vielen, vielen Filmen mehr hier ist und uns alle Fragen beantworten wird. Hallo Daniel.
Hallo, servus.
Ja, hallo Daniel, du wirst uns immer heute Alien Earth erklären, also liebe Hörerinnen und Hörer, das bedeutet Spoiler ohne Ende. Also wenn ihr die Serie noch nicht gesehen habt, husch husch, Aufgaben machen und dann schnell wiederkommen.
Genau. Nur kurz vorweg, wir haben ja alle unsere Alien-Initiationserfahrungen. Daniel, du als Fan der Alien-Reihe, erinnerst du dich noch an deinen ersten Alien-Moment und was hat diese Erfahrung in dir ausgelöst?
Ja, ich glaube, ich war 15 oder so, wie ich Alien 1 gesehen habe und ich habe sowas zuvor noch nie gesehen. Also für mich war das wirklich ein komplett neues Erlebnis, in so eine Welt einzutauchen. Und ich glaube, jeder von uns, der Alien kennt oder es gesehen hat, war einfach vom Xenomorph einfach fasziniert, das ganze Design und dass du diesen Genre-Mix hast zwischen Horror, Sci-Fi und Drama, das zu schaffen, was der Ridley Scott da auf die Beine gestellt hat, das war für mich sehr beeindruckend und es hat mich dann so weit gebracht, dass ich natürlich dann auch gleich Aliens danach geschaut habe und total in diese Welt abgetaucht bin.
Michael, deine erste Aliens-Erfahrung?
Ich bin da ein bisschen später eingestiegen mit Alien 4, mit Winona Ryder und es hat mir dann, ich weiß nicht mehr wie alt, ich war zu jung auf alle Fälle und es hat mir mehrere Nächte lang Albträume beschert, aber ich liebe alle Filme.
Und ich auch. Das? Ja, mein erstes Alien-Erlebnis war tatsächlich 1979, es ist furchtbar, aber ich war schon noch jung und habe die Filme, also den Film, der ja 1979 erschienen ist, nicht gesehen, aber ich habe viel gelesen darüber, nämlich im Rennbahn-Express. Da war das ein ganz, ganz großes, wichtiges Thema und ich weiß nicht, wann ich dann, ich habe mit dem ersten Film begonnen, also wirklich chronologisch und war wirklich vom ersten Film an eben halt Sigourney Weaver seitdem absolutes Fangirl, sie ist wirklich die Größte und ja, also sehr objektiv werden wir heute nicht sein, fürchte ich, aber ich glaube, das sollen wir auch nicht.
Ich habe vor kurzem einen Rewatch gemacht, das ist, war auch irgendwie interessant, das jetzt noch zu sehen. Habt ihr, ist der erste euer Lieblingsfilm auch? Das interessiert mich jetzt noch.
Es wechselt immer. Ich mag 1 und 2 natürlich, sind für mich die Highlights. Ich mag beide gern. Also es sind komplett unterschiedliche Filme. Der zweite ist einfach, was ja James Cameron extrem gut kann, ist Action. Mhm. Und ich finde, das ist einer der besten zweiten Teile einer Reihe.
Stimmt, ne?
Und der erste ist immer noch gut gealtert, finde ich.
Absolut, ja, für mich auch. Also für mich, ich bin schon der Erste, ist schon mein absoluter Favorit. Ich möchte auch, aber darüber können wir dann später auch noch reden, eine Lanze brechen, eben für die Teil Nummer 4, der ja irgendwie bei den meisten sehr, sehr weit unten rangiert. Aber ich habe den zuletzt auch wieder gesehen und ich habe einiges entdeckt darin. Also es ist, finde ich, trotzdem auch ein immer noch gutes.
Ja, der Vierer ist für mich besonders, das war der erste, den ich im Kino gesehen habe. Und dadurch hat er natürlich auch einen eigenen Stellenwert. Mhm. Auch wenn es viele Hater gibt und der sehr kontrovers ist in der Szene, aber er hat schon auch gute Momente, finde ich.
Ja, finde ich auch.
Und die neuen? Also Prometheus und Covenant, Romulus.
Lustig, dass du sagst, ich kann mich noch genau erinnern, ich war in Südtirol und habe Prometheus gesehen und war so, was ist das jetzt? Weil man natürlich dachte, es geht weiter, Ridley Scott macht wieder das, was er gemacht hat früher, aber war ein bisschen enttäuscht und muss aber gestehen, wenn ich ihn dann nochmal gesehen habe, habe ich dann doch viel Gutes wieder gesehen. Vor allem muss man Ridley Scott zugute halten, dass er sich getraut hat, was Neues zu machen und nicht nochmal Copy-Paste von den Alten. Also ich finde, er hat gute Momente.
Und Michael Fassbender ist super. Aber ja, um das geht es jetzt ja eigentlich gar nicht, sondern wir möchten über Alien Earth sprechen, die neue Serie. Kannst du uns kurz mal erklären, worum es da geht?
Naja, es ist so, wie wenn jetzt Ridley Scott irgendwie das weitergeführt hätte, also der Gedanke, was wäre, wenn Nostromo auf der Erde gelandet ist. Das haben sie irgendwie genommen, dieses Package, und haben einfach ein neues Raumschiff genommen. Und es landet auch ein Raumschiff von Wei Yutani auf der Erde.
Landen ist auch gut gesagt.
Stürzt ab und es fängt auch genauso an wie Alien 1 eigentlich. Also die ganze Anfangssequenz mit der Crew ist einfach eine schöne Hommage an Alien. Und dieses Raumschiff stürzt dann ab und landet aber in einer Stadt, die heißt Siam.
Ist quasi, New Siam, ja.
Genau, ist quasi Bangkok in der Zukunft und gehört aber Prodigy. Das ist eine Company, es gibt ja 5 Companies irgendwie auf der Erde. Und dieses Boy Genius, wie er genannt wird, der Boy Cavalier, der hat einen Plan, den man erst später auch erfahren wird. Der will das, was auf diesem Raumschiff ist, haben. Und auf diesem Raumschiff sind verschiedene Alien-Formen und darunter auch unser bekanntes Xenomorph. Und was es da so besonders macht, ist, dass, was haben sie jetzt neu gemacht in der Serie, dass jetzt auch Kinder, die irgendwie todkrank sind, in Maschinen, also der Geist in Maschinen übertragen wird. Und das ist was meines Erfahrens ganz Neues in dieser Reihe. Also es gibt jetzt Cyborgs, es gibt die, wie heißen die, Sims, genau.
Hybrids.
Und ja, jetzt eben diese neue Form. Und diese, eigentlich fängt man auch so an, beginnt mit der Wendy. Das ist unsere Hauptfigur, die irgendwie ein todkrankes Kind ist und die wird in diesen Maschinenkörper übertragen. Und im Endeffekt ist es dann so, dass er beschließt, Boy Cavalier, diese, das sind ja dann 5 Kinder, hingeschickt werden, um diese Fracht zu sichern. Und dann beginnt auch schon eigentlich die ganze Geschichte.
Und damit geht's los, ja.
Genau.
Also ich kann ja nur empfehlen, dass man sich's zweimal anschaut. Es ist wirklich, es steckt so viel drinnen, es ist absolut total facettenreich. Die Figuren haben viel Potenzial. Es ist Sci-Fi drin, es ist Fantasy, Horror, natürlich Studien, aber der Menschlichkeit, der Freundschaft und Unmenschlichkeit. Es ist, finde ich, wirklich irrsinnig gescheit. Ja? Also für mich ist es wirklich ein Highlight dieses Serienjahres.
Für mich auch. Ich bin total drinnen.
Für mich auch. Also ich bin immer mehr Fan geworden.
Aber Daniel, ist es zum Fürchten?
Jein, also ich finde, sie machen es sehr geschickt. Es ist jetzt eben, man darf es jetzt nicht erwarten, dass man jetzt rein, wenn man sich die Serie anschaut, dass es irgendwie Alien ist und es ist jetzt irgendwie Horror, sondern sie spielen mit viel mehr Genre-Einflüssen. Ich finde, es ist mehr Mystery als Horror, weil es viele Fragen stellt, die Serie, und auch viele offen lässt in den ersten Folgen. Also wenn sich jetzt Leute erwarten, sie kriegen da jetzt irgendwie ständig nur Body-Horror, das ist es nicht. Es ist schon, in den ersten 2 Folgen passiert schon viel.
Ja.
Aber jetzt gerade Folge 3 und 4, die ich jetzt auch gesehen habe, da geht es dann mehr in die philosophische Ecke und psychologische.
Eher dann das Schaf, das Problem, oder?
Ja, stimmt. Neue interessante Alien.
Ja. Welchen der Filme siehst du es am nächsten?
Das ist eine gute Frage. Ich finde, es ist wirklich ein Mashup aus den ersten 4 irgendwie. Also, ich meine, vorher haben wir ja auch über Prometheus geredet, es hat schon auch diese gerade Fassbender. Es gibt ja eine Figur, die ich wahnsinnig gern habe in der Serie, die gespielt wird von Timothy Olyphant. Ja. Und diese Figur liebe ich heiß, weil sie, glaube ich, da wird noch viel passieren mit der Figur. Und die erinnert mich ein bisschen an Ansätzen an Fassbenders Figur. Und ja, also jetzt noch auf Genre zu kommen, also ich finde, das ist irgendwie alles dabei, aber im guten Sinne. Also sie haben einen sehr guten Mix geschaffen.
Ich finde von der Ausstattung auch lustig, wie sie diese 70er-Jahre-Idee von der Zukunft da aus dem ersten Film irgendwie wieder so eine kleine Hommage machen. Das
total
hat mir gut gefallen.
Also das haben sie auch bei Romulus schon gemacht. Ja. Und ich finde, da kommen wir auch wieder zurück am Anfang, dass einfach Alien gut gealtert ist, der erste. Und ich finde das schön, dass sie das ganze Set-Design übernommen haben und noch erweitert haben.
Im Vorgespräch hast du gesagt, du fändest es besonders spannend, dass es ohne Jodorowskis Dune Alien Earth nicht gegeben hätte. Was meinst du damit?
Ja, Jodorowsky wollte ja Dune machen, also ich kann jedem empfehlen, es gibt eine tolle Doku auch auf YouTube über Jodorowskis Dune, und Jodorowsky hatte Dan O'Bannon in seinem Team für Dune und auch Giga dazugeholt und auch Möbius für das ganze Design, und Dune, also der Film ist ja nie entstanden, wie man weiß, aber die Leute, die dort mitgearbeitet haben, vor allem Dan O'Bannon, ist danach wirklich in eine tiefe Depression gefallen und hat dann einfach mal ein Buch geschrieben, ein Drehbuch, und das war Alien. Und dann haben die Produzenten das Buch so toll gefunden und haben einen Regisseur gesucht. Und das war dann Ridley Scott, der da noch sehr unbekannt war und ein junger englischer Regisseur war. Und der hatte einfach viele Entscheidungen getroffen, die rückblickend toll waren, weil er hat dann einfach das Design von Giga gesehen und auch von Möbius und was da alles in Dune hätte entstehen sollen, und hat sich diese Leute einfach geschnappt, und daraus ist dann Alien entstanden.
Wir haben jetzt eh schon ein paar der Figuren angeschnitten. Gehen wir sie doch durch. Zunächst Wendy. Findest du, sie ist eine gute Nachfolgerin? Ist sie eine Nachfolgerin von Ripley?
Jein. Also ich finde, sie ist eine tolle Schauspielerin. Ich habe sie das erste Mal gesehen bei Sugar. Das war so eine Apple-Serie. Da spielt sie ein vermisstes Mädchen und finde die Schauspielerin toll, weil was die Schwierigkeit ist, gerade für die Schauspielerin, ist, dass sie eigentlich ein, ich glaube, 10-jähriges Mädchen spielt in einem erwachsenen Körper. Und ich finde, das ist wahnsinnig toll austariert bei der Figur, dass man immer wieder diese kindlichen Züge spürt, wie sie reagiert auf Dinge. Und das ist schon echt tolle Schauspielkunst, muss ich sagen.
Kirsch.
Kirsch, habe ich eh vorher gesagt, ist einer meiner Lieblingscharaktere, weil ich Timothy Olyphant wahnsinnig toll finde. Und ich glaube, da wird noch sehr viel passieren mit der Figur. Genauso wie Morrow. Das ist der für Weyland Yutani arbeitet, der ja auf dem Schiff abgestürzt ist, mit dem Schiff, wo man am Anfang überhaupt nicht weiß, was der vorhat, weil er ja einen Plan verfolgt, den man am Anfang noch nicht genau weiß. Und das finde ich halt spannend, weil seine Figur ja, was man ja auch dort kurz anreißt, ist, dass der ja 60 Jahre lang nicht mehr auf der Erde war. Also hat sich die ganze Erde verändert, seitdem er weg ist. Und hat jetzt eine eigene Agenda, die er verfolgt. Also, ja, weil der natürlich jetzt anfängt, er telefoniert auch mit Weyland Yutani, und man merkt, der will das haben, was auf dem Schiff ist. Also er will wieder ein Ei haben und benutzt da einen von diesen jungen Kids, um dort an diese Fracht wiederzukommen.
Genau, die Chefin sagt irgendwie, er soll nach Hause gehen, seine Mission ist vorbei, und er sagt, na, die sind alle tot, das ist mein Lebenswerk oder irgendwie so. Genau, ja. Wir haben auch schon kurz den Boy-Kavalier angesprochen, der mit der Produktion von synthetischen Wesen, also auch Wendy, ein Riesengeschäft machen will und sich im Peter Pan-Universum verliert. Furchterregend, wie ich finde, ohne jedes moralische Bewusstsein. Wie siehst du diese Rolle?
Ja, es ist ein bisschen ein Spiegel der Gesellschaft, kommt mir vor, was jetzt unsere Tech-Milliardäre so machen, ist in dieser Figur vereint, finde ich. Und man hat zum Anfang das Gefühl, er will was Gutes machen, und ist ja eine sehr interessante Idee, aber was jetzt sich so die Frage stellt nach den ersten 4 Folgen, der muss mehr gewusst haben, weil er so bewusst, so schnell diese Fracht haben wollte und da Experimente machen will. Also er verfolgt einen Plan. Es gibt ja auch schon ganz viele Theorien, ob man auch quasi, er könnte sich sein Bewusstsein auch in einen Xenomorph rein transferieren. Also wird jetzt, gibt es dann Aliens, die dann auch ein Bewusstsein haben und so. Also bei der Figur bin ich sehr gespannt, wie sie sich entwickelt, weil ich glaube, da kommen noch einige Sachen auf uns zu, die der eigentlich im Hintergrund schon irgendwie geplant hat.
Dann jetzt aber zum Kernthema, erklär uns Alien Earth. Welche Fragen wirft es zum aktuellen Stand auf? Wir sind nämlich bei Folge 4 gerade. Da wäre zum einen, warum hat Wendy so starke Kopfschmerzen, wenn Kirsch im Alien-Innen herumfitzelt?
Das ist wirklich eine Frage, die ich mir jetzt auch nach Folge 4 noch immer stelle, weil, und da kommen wir vielleicht auch wieder zu Boy Cavalier zurück, weil wir wissen ja nur, dass Wendy krank war und dass sie für ihn ja, weil sie die erste ist, ja sehr besonders ist, aber ich glaube, sie muss noch eine andere Fähigkeit haben oder was Besonderes, weil sie ja eben als Einzige auf diese Aliens reagiert, und vor allem in Folge 4 ja, da gibt es am Ende diese Szene, wo sie ja wirklich kommuniziert mit dem Alien. Und das ist schon ein Gamechanger in den ganzen Franchise.
Ja, also das heißt, dieses Zirpen und dieses Flöten und drü, 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 was sie dann macht, ja, das heißt ja eigentlich, sie ist ein Monster, oder was steckt dahinter?
Ja, das ist ja das, was ich vorher gesagt habe, was die Serie so besonders macht, und deswegen ist sie auch für mich mehr Mystery als jetzt Horror, weil ich genauso als Fan der Reihe jetzt mir die Frage stelle, okay, lösen sie es gut auf, das hoffe ich, und ist es dann nicht irgendwie ein Ende, wo man sich alle denken, okay, jetzt haben sie da irgendwas rausgezaubert, was nicht ganz funktioniert.
Aber lass uns doch mal spekulieren, ja. Was könnte es sein? Ja, also ich meine, ich denke natürlich irgendwie sofort, ja, also das eine Alien sozusagen stammt ja quasi aus dem Inneren, jetzt nehme ich eben halt Ripley noch, ja, wo es rausoperiert wurde. Ja. Ist es dann jetzt so, es geht jetzt wieder zurück oder diese Verbindung einfach, die es gibt?
Ja, es gibt ja auch die Theorie, dass genau das Alien, was da rausgenommen worden ist, aus dem Facehugger, eine Königin auch sein könnte und dadurch, die ja immer kommuniziert, also die Aliens sind ja, glaube ich, so aufgebaut wie Wespenschwärme. Also es gibt eine Königin und die kommuniziert dann mit allen. Und das wäre jetzt so eine Theorie, wo ich mir denke, okay, die kommuniziert anders und die Frequenz, das wird auch mal getestet. Sie hat ja dann einen Unfall und hört nichts und dann tun sie an der Frequenz herumdrehen. Und ich glaube, dass es damit auch was zusammenhängt, dass sie, wenn sie an den Reglern drehen, dass sie gewisse Töne oder Sachen hört, die normale Menschen einfach nicht hören. Und dass jetzt die Magie dahinter ist. Auch
sie ist ihr eigenes universelles Radio, wie einst schon Nina Hagen gesungen hat.
Es hat jetzt eh vielleicht so ein bisschen Ansätze von Arrival. Vielleicht wird es jetzt dann auch, dass sie dann anfangen, irgendwie rauszufinden, wie die Sprache der Aliens ist.
Aber wir wissen ja auch nicht, in Folge 3, als sie ihren Bruder rettet, sieht man den Kampf ja nicht, wo sie dieses Alien umbringt. Ja. Das war meine Spekulation, so, ob da irgendwas passiert ist, halt im Hintergrund. So.
Stimmt, weil sie hat ja auch eine Wunde am Kopf.
Eben, genau.
Und ob da vielleicht eine Verschmelzung oder irgendwas passiert ist, weil das Alien, was ja da, was du gerade gesagt hast, das hat ja auch einen Plan, wie man sieht. Also es ist nicht eins, das jetzt einfach dann alle killt sofort, sondern es hat ja auch den Bruder irgendwie geschnappt und nicht sofort umgebracht und da ist eben, ja stimmt, das ist interessant.
Eben, er hat ja gesagt, das ist eine Falle und eben man weiß ja gar nicht. Ja, voll spannend, das fand ich einen schönen Schlüsselmoment. Was auch interessant ist, ist die Geschichte um Slightly und Kumi. Wie deutest du die?
Die finde ich wahnsinnig spannend, weil sie halt total psychologisch ist. Also das, warum es funktioniert ist, weil ja Slightly, ich glaube auch 10-jähriger Puppe ist. Und er spielt halt total mit der Psychologie eines Kindes, wie er ihn halt beeinflusst, um das zu bekommen, was er möchte. Also er geht halt total über die Freundschaftsebene und sagt, wenn du ein Freund von mir bist, dann hilf mir doch, ich bin auch dein Freund und so. Also das finde ich einen wahnsinnig tollen Strang. Und vor allem jetzt in der Folge 4 wird es ja dann richtig krass, weil es ja darum geht, Slightly will ihn ja nicht mehr helfen. Und er hat ja davor seinen Namen rausgefunden, seinen echten, und sitzt dann auf einmal gegenüber seiner Mutter. Und Slightly versteht sofort, okay, wenn ich jetzt nicht mitmache, dann wird meine Familie dran sterben. Also ich finde, das ist eine extrem spannende Figur, die Morrow-Figur.
Mhm. Und wie schaut es aus mit Nips? Das ist das junge Mädchen, das, ja, ich würde jetzt mal sagen, glaubt, schwanger zu sein. Was soll uns das sagen? Soll es uns sagen, es läuft alles aus dem Ruder?
Schon noch. Also ich finde, dass diese philosophische Frage, ich glaube, das stellt ja auch Morrow, wann ist eine Maschine? Und das ist, finde ich, wir haben auch vorher im Vorgespräch kurz darüber gesprochen, dass ich ja viele Ansätze von Blade Runner auch drin sehe in dieser Serie. Und ich finde ja, wenn die Figuren feststellen, sie können nicht altern, sie sind irgendwie auch eingesperrt in diesen Körper, aber ihr Geist läuft weiter, was das mit einem Menschen macht. Und bei ihr sieht man halt, dass sie mit dieser Situation überhaupt nicht zurechtkommt. Und das war auch, finde ich, einer der stärksten Momente in Folge 4, wo sie gegenüber von der Betreuerin sitzt und dann kippt diese Szene und du weißt, die sind eigentlich, können ziemlich gefährlich sein, weil sie ja übermenschliche Kräfte haben und das sind kleine Kinder, die total überfordert sind mit der Situation. Das wird auch da mal besprochen, dass die Betreuer von diesen Kids, das ist so ein Ehepaar, einfach sagen, die hätten da nie reingeschickt werden dürfen, weil das sind einfach Kinder und das war eigentlich ein ganz anderer Plan, den sie verfolgt haben und dass eben Boy Cavalier ja anscheinend eine andere Agenda hat und was anderes vorhat.
Blade Runner ist das eine, Ghost in the Shell hat mich, an das musste ich auch denken.
Aber was sind da die Ansätze, also auch bei Blade Runner beziehungsweise Ghost in the Shell, wo siehst du da Ansätze oder Parallelen?
Naja, das was ja Ridley Scott bei Blade Runner, was sie da auch gehabt haben, ist eben die Frage der Daseinsberechtigung, was wir jetzt ja auch gerade haben mit KI und mit Hybriden und wie weit dürfen wir gehen und wann ist die Grenze erreicht, dass es einfach nicht mehr korrekt ist einfach. Und ich glaube, das finde ich halt spannend, dass sie deswegen, glaube ich, gerade Alien Earth sehr im Zeitgeist trifft, weil wir gefühlt sind wir manchmal gar nicht so weit weg davon, dass das alles aus dem Ruder läuft, wenn wie jetzt bei uns die KI einfach selbstständig wird und Dinge macht, die wir nicht mehr beeinflussen können. Und das finde ich halt extrem spannend an dieser Sache, eben haben sie eine Daseinsberechtigung und was hat das für Auswirkungen auf die Menschen, wie jetzt bei Nips, dass sie denkt, sie ist schwanger und kann dann aber auch Menschen verletzen, kommt mit der Situation überhaupt nicht mehr zurecht.
Welche philosophischen Fragen stellt Alien Earth?
Vielleicht das, was ja Maurer sagt, wann ist eine Maschine, wann ist ein Mensch ein Mensch? Also was ist dann, wo unterscheiden wir uns dann irgendwann nochmal davon? Ist es einfach der Geist, der einen Menschen ausmacht, oder ist es der Körper, der einen Menschen ausmacht, oder die Kombination aus beiden? Und das, was ja da auch gestellt wird, was wäre denn, wenn jetzt zum Beispiel Europa Amazon wäre und Nordamerika Apple oder so.
Ist sehr naheliegend
gerade. Und ich finde, das sind schon so Sachen, die mich an der Serie total faszinieren, weil ich einfach merke, wir sind irgendwie gefühlt nicht so weit weg. Es wird zwar nicht so offen ausgesprochen, aber was ist, wenn dann an Elon Musk und Co. alle irgendwie ihre eigenen Städte haben und ihre eigenen Regeln, und wo endet es dann irgendwann einmal?
Da gibt es ja auch diese Szene, wo so Propaganda in der Straße einfach irgendwie für Prodigy ist forever oder irgendwie sowas, sagen sie da irgendwie das.
Es war ja, früher waren es ja 3 Firmen ganz am Anfang. Es wird auch ganz kurz, wenn Maurer diesen Artikel, den du da sagst, angeschnitten, und jetzt sind es ja 5, und die 3 war ja, was ich hier weiß, wenn ich jetzt nichts Falsches sage, dass ja das angelehnt war an das Römische Reich, wie diese 3 Reiche aufgeteilt worden sind. Und das finde ich eben spannend, wie diese Propaganda auch weitergeführt wird. Es heißt ja, es geht ja in Prodigy City, geht es uns ja eigentlich ganz gut. Mhm. Es ist ja gut, dass dieser Tech-Milliardär oder uns da irgendwie diese Stadt quasi zur Verfügung stellt.
Ja. Eben dieser Tech-Milliardär schnappt sich ja dann die Aliens von dem Schiff, und dann stehen aber diese Monstereier einfach so herum, obwohl die ja ein wertvolles Gut sind. Das ist ja irgendwie eine komische Szene, oder?
Ja, ich meine, ich erkläre es mal, dass diese Insel so hoch abgeriegelt, und wir haben ja bis jetzt wissen ja nicht genau, wo sie ist. Das ist ja anscheinend eine abgelegene Insel, die ja, man kriegt es in Folge 4 schon ein bisschen mit. Vorher war das ja gar nicht, dass da auch viel Militär und Sicherheitskräfte herumlaufen. Das Ding ist ja, was ich jetzt das erste Mal spannend finde, dass ja diese Eier auf Wärme reagieren oder auf Menschen. Somit öffnen sie sich erst, wenn eine menschliche Form dazukommt. Ja, ich habe es mir so erklärt, dass der Boy Cavalier eben, was wir vorher schon gesagt haben, einen Plan verfolgt, und er hat ja einen gewissen Wahnsinn. Also ich glaube, diese Leichtsinnigkeit, die so ein bisschen mitschwingt, auch vielleicht dann noch zum Drama wird, weil ja sein Assistent ihn mir auch schon gewarnt hat und sagt, du, was hast du da eigentlich vor? Das ist irgendwie nicht der Plan gewesen, den wir verfolgt haben.
Aber er sagt ja, er will nur spielen, aber jetzt sozusagen auf einer intellektuellen Ebene. Ja, er will halt irgendwie irgendwas haben und schaffen, jetzt auch eben mit Wendy und diesem ganzen Peter Pan-Universum, mit dem er sich austauschen kann. Ja, das heißt, es geht ja eigentlich auch um der Wahnsinn resultiert aus seiner Einsamkeit im Grunde genommen. Ja.
Das kommt in der 4 auch raus, weil es gibt ja die Szenen zwischen Wendy und ihm, und da erfährt man ja, dass er keine Familie hat, er hat keine Geschwister, und ich glaube, dass dieses Peter Pan-Thema ja auch eins ist, wo er sich quasi zurückgezogen hat in diese Welt der Kinder, und das fand ich eben auch spannend, dass man da das erste Mal erfährt, okay, der hatte nie jemanden, und deswegen ist er ja auch in gewisser Weise ein Wahnsinniger, und dem fehlen total diese sozialen Kompetenzen auch. Also der handelt ja selbst wie ein Kind, gefühlt. Ja.
Er hat nichts, er ist ein armer Kapitalisten-Arsch.
Ja, und eben auch.
Ich glaube, er sieht sich auch als Peter Pan so ein bisschen, dass er seine Lost Boys um sich hat und so, ja.
Und auch wie ein Kind leicht ablenkbar, weil eben das Kirsch sagt ja so quasi, er schmeißt jetzt Jahrzehnte der Forschung weg für something shiny and new. Also das war, finde ich, auch ganz interessant.
Aber das spiegelt ja, finde ich, auch diese Tech-Militär, ja. Gerade Elon Musk, ja. Die einfach sofort switchen und was anderes machen, und keiner kann es nachvollziehen, warum jetzt. Und ich glaube, da ist dieses eben, ich finde, dieses Kind-Thema, Kind-Sein spielt da sehr viel mit, weil er, so wie er gezeigt wird, dass er einen Ball hat, mit dem er spielt, und dann sehr nicht rational reagiert, sondern sehr emotional oft, obwohl er eine ganz wichtige Figur ist für viele Menschen. Und das macht ihn auch so gefährlich, glaube ich, ja.
Du hast jetzt auch vorhin schon, wir haben über die Eier gesprochen, Facehugger, die Königin, aber es gibt ja auch neue Monster, diese Art Oktopus und so wie ein Insekt, weiß ich nicht.
Also Blutegel, die Menschen aussaugen.
Ja, warum braucht's das? Oder braucht's wirklich immer neue Monster?
Eigentlich nicht, aber ich fand es irgendwie spannend, weil es wurde ja schon in anderen Alien-Filmen ja auch angeteasert, dass ja Weyland Yutani ja immer irgendwie Missionen hat, um fremde Lebensformen irgendwie zu erforschen. Und ich habe mich auch kurz die Frage gestellt, brauche ich es? Aber eben in dieser einen Folge, wo dieses Oktopus-augenartige Wesen jetzt in dieses Schaf reinkriecht, ins Auge, und du sofort merkst, okay, das ist kein Raptor, sondern es hat wirklich Intelligenz, weil es steht ja dann da und kommuniziert auch. Also da bin ich eben auch sehr gespannt, wo die Reise hingeht. Also ob das jetzt einfach nur irgendwie, wir wollen neue Monster zeigen oder es wird noch was eingelöst, nachher auch was die Kommunikation mit Aliens betrifft. Ja. Weil ja. Kirsch, merkt man ja, der setzt sich ja wirklich damit auseinander und studiert die. Ja. Also ich glaube schon, dass das noch irgendwie zusammenhängen wird.
Er ist das Vernunftwesen der Wissenschaftler, ne?
Ja, oder wird er auch wie Michael Fassbender dann so verrückt vielleicht?
Das Lustige bei Kirsch ist ja, dass er auch eine Maschine ist, aber er wirkt in Zügen am menschlichsten von allen. Weil er ja, es gibt auch dann die Szene, wo einer der Kids sagt, er würde gern anders heißen. Und er sagt, ja, wie willst du denn heißen? Ich würde gern Isaac nach Isaac Newton. Und er sagt, ja dann, wenn du das willst, dann nenn dich. Also ich finde, er hat sehr viele Szenen, die eigentlich sehr emotional sind, obwohl er ja keine Emotionen zeigen müsste. Also deswegen macht diese Figur mich, finde ich, sehr nahbar einfach. Mhm.
Gibt es auch was dir nicht so gut gefällt?
Ja, eben, ich habe erst zwei Folgen ein bisschen gebraucht mit diesen Kids. Also da gibt es ja zwei, drei Figuren, die ja wirklich sehr, ich glaube, das sind gefühlt Siebenjährige, die halt wirklich so wie kleine Kinder sind. Und das war manchmal irritierend. Und da habe ich mir in den ersten Folgen ein bisschen schwer getan und dachte, okay, wenn das jetzt so irgendwie auf lustig wird und so, da war ich mir nicht ganz sicher. Aber ich fand, dass sie das jetzt in Folge 3 und 4 wirklich einlösen. Und das wäre so ein Kritikpunkt gewesen, wo ich dachte, wenn das jetzt so weitergeht, so klamaukig, dann interessiert mich das nicht. Aber ich finde, das haben sie jetzt, finde ich, gut die Kurve gekratzt.
Michael?
Mir hat vor allem Slightly und Kumi, ich fand das super, auch schauspielerisch, wie die diese Kinder spielen. Gibt es irgendwas, was mir nicht gefallen hat? Nein.
Wow.
Ich bin so begeistert, aber ich bin generell eben auch ein großer Alien-Fan.
Okay.
Wir haben es vorhin schon ein bisschen angeschnitten, aber welche Verweise siehst du denn zu den Alien-Filmen? Gibt es da viele oder hält sich da die Serie eher zurück?
Sie hält sich zurück, aber ich finde, großer Verweis, was du ja auch vorher gesagt hast, ist einfach das Szenenbild. Also ich finde, da sind so viele, also ich liebe privat selbst 60-70s Design und ich habe das auch bei den Alien 1 einfach wahnsinnig toll gefunden, das ganze Set-Design. Und ich finde, dass da natürlich bei den Raumschiffen und innen einfach, man erkennt vieles, wenn man Alien-Fan ist. Und sonst, ja, finde ich, ist es einfach wirklich ein Potpourri aus dieser ganzen Welt. Also sie haben ja die ersten beiden, haben sie ja bewusst weggelassen, da rede ich jetzt von Covenant und Prometheus, das hat auch Noah Hawley gesagt, die existieren für ihn jetzt mal nicht in dieser Erzählung. Deswegen finde ich, sieht man gerade von 1 bis 4 viele Referenzen einfach, vor allem im Design und auch im Kostüm und so.
Kamera und Regie hat Dana Gonzalez geführt, was weißt du von ihm?
Nicht viel, ich weiß, dass er Fargo gemacht hat. Also das ist ja ein Kreativteam, also sie haben es ja sehr geschickt gemacht, weil Dana ist ja ein Kameramann. Ich finde die Kameraarbeit wahnsinnig toll in den Filmen, also auch das Licht, wie es gesetzt ist und auch das Szenenbild. Und Noah Hawley ist ja der Showrunner. Und wenn man, ich habe ein bisschen nachgelesen und so, und macht natürlich total Sinn, dass Noah Hawley die ersten, glaube ich, 2 Episoden jetzt mal Regie geführt hat und Dana Gonzalez Kamera gemacht hat, somit ist er schon in dieser Welt drinnen und hat dann selbst Regie weitergeführt. Also ich finde, das ist eine sehr gute Entscheidung gewesen, weil so schaut es aus, als wäre es die ganze Zeit eine Handschrift. Und ich finde seine Arbeiten toll. Ich liebe Fargo. Ich meine, ich habe jetzt nicht alle Staffeln gesehen, aber ich habe die ersten 3 gesehen und fand das sehr mutig, Fargo so zu erzählen, dass man auch da haben sie es geschafft, eine neue Welt zu erzählen, weil es hat nicht mehr so viel mit den Coen Brothers zu tun gehabt, aber das haben die auch geschafft, dass das auch wieder was Eigenständiges geworden ist.
Alien wurde und wird für seine psychologische und auch feministische Tiefe geschätzt. Da gibt es die Mutter, die Cocoons, Ripley als erste weibliche Heldin in einem Science-Fiction- bzw. Horrorfilm. Daniel, werden diese Erzählungen weitergeführt oder geht es mehr um den Peter Pan-Traum oder Effekt, nur nicht erwachsen werden?
Eher zweiteres gerade. Also weil es ist, auch wenn wir vorher geredet haben, Wendy ist schon die Hauptfigur, aber wie bei so einer Serie ist es auch ein Ensemble und da gibt es ja auch gerade das Geschwisterthema. Ich finde, das ist Familie ein großes Thema, was wir jetzt ja auch über Boy Cavalier, der hat keine. Also ich finde, das geht sehr viel aus der kindlichen Sicht wird erzählt und bei den ersten beiden Aliens war es ja ganz klar, es hätte ja vorher, hätte Ripley ein Mann sein sollen, deswegen, das wurde ja auch von Ridley Scott sehr schnell umbesetzt, dass das eine Frau wird und das Drehbuch zu Aliens war der Arbeitstitel Mother und deswegen hat es auch gepasst, dass es eine Mutterfigur ist. Und ich finde, jetzt ist es wirklich mehr eine Geschichte aus der Kindheitserzählung, finde ich.
Als Regisseur interessieren dich wahrscheinlich die Brüche am meisten. Wo bricht Alien Earth mit Traditionen und wo dockt es an?
Ich finde, eben, was wir auch vorher besprochen haben, ist natürlich die Wendy, also dieses Ganze, dass man jetzt quasi zu den Cyborgs und Maschinen jetzt noch ein Update gemacht hat, dass man jetzt einen menschlichen Geist an Maschine setzt, das ist ein Bruch, weil das gab es davor nicht in der Form. Und da bin ich halt gespannt, wie das eben weitergeht, weil ich finde es auch langweilig, immer das Gleiche irgendwie Copy-Paste zu machen. Das kann man ein bisschen auch Romulus, Alien Romulus vorwerfen, wo ich den Film mag, aber er hat jetzt irgendwie nichts Neues erzählt. Also hat halt die Safeguards gespielt so ein bisschen. Und was ich halt spannend finde, ist, dass sie das schon, also dass du merkst, die Liebe zum Detail, die Noah Hawley da reinsteckt, auch zu den Figuren, eben was wir gesagt haben, die Anleihen, dass man auch an Fassbender-Figuren so spürt, das finde ich toll, dass er das wertschätzt. Und man merkt ja auch, Ridley Scott hat mitproduziert, also der trägt das gut weiter, finde ich, das Franchise.
Gibt es da auch irgendwas, was du dir für deine Arbeit mitnehmen kannst? Weil zum Beispiel bei Totenfrau gehst du ja auch durchaus mit Schockmomenten vor.
Ja, also alles, was ich schaue, inspiriert mich, aber gerade das Genre interessiert mich wahnsinnig und ich finde das, was wir auch vorher gesagt haben, das mit der Musik und so, also das könnte da ein bisschen weniger sein. Ich finde, das braucht es oft gar nicht. Ich finde, gerade die ersten beiden Folgen sind, was die Schockermomente sind, total toll inszeniert und da ist oft weniger ist mehr und sie haben auch doch viel auf Practicals gesetzt, was man auch der Show ansieht.
Das muss man vielleicht noch kurz erklären.
Genau, also kann man gut vergleichen, wenn man Alien 1, 2 sieht, sieht man, dass Practicals, dass halt sehr viel echt gebaut ist, dass die Aliens Puppets sind, dass das jetzt nicht alles CGI-Sachen sind. Natürlich wird viel CGI drin sein, aber man sieht es halt nicht, man spürt es nicht so stark, finde ich. Und das ist ja, warum Alien 3 so schlecht gealtert ist, weil da haben sie dann viel CGI eingesetzt und das altert einfach wahnsinnig schlecht. Und ich glaube, da haben sie gute Entscheidung getroffen, sehr viel auf Practicals zu setzen, weil es wird auch gut altern, habe ich das Gefühl. Und ich finde, es ist sehr straight erzählt. Es ist jetzt nicht so effekthascherisch, dass man sagt, okay, die haben jetzt irgendwie lange One-Shots oder das ist jetzt irgendwie wie bei anderen Shows, dass man jetzt irgendwie ganz extreme Kamera-Moves. Ich finde, das Gute ist, dass es sich auf die Geschichte reduziert und so wie es erzählt ist, dass es, wenn man darauf achtet, die ruhigen Momente sind auch ruhig erzählt. Also es gibt jetzt, es ist auch, der Schnittrhythmus ist sehr entspannt und baut dann aber in den richtigen Momenten den Druck auf. Und das ist das, was mich natürlich dann schon interessiert. Eben wie die besagte Szene mit Nips, wo sie einfach ein normales Gespräch führen. Das ist, finde ich, die große Kunst, sowas zu inszenieren, weil das wird dann so dicht und unangenehm, obwohl ich die Mechanismen ja kenne. Aber wenn ich als Regisseur vergesse, darauf zu achten, wie es gemacht ist und mitfieber, dann machen sie es richtig. Und da war das einfach dann am Ende schon sehr beklemmend, die Szene. Und das war jetzt, da waren keine Effekte dabei. Es war einfach gutes Handwerk einfach, ja.
Gesetzt den Fall, du könntest eine Folge von Alien Earth oder mehrere oder sagen wir auch alle gleich dabei Regie führen. Wie würdest du vorgehen?
Es fällt mit den Büchern. Also ich glaube, der Austausch mit den Autoren und die Arbeit in der Vorbereitung, und das merkt man halt diesen Shows an, dass da einfach sehr viel Vorbereitung und die haben sich ja viel überlegt. Also ich meine, dass sich zu trauen, das neu aufzusetzen, kann auch komplett in die Hose gehen. Und weil einfach so wie Alien oder Star Wars, da ist so eine riesen Fanbase dahinter, dass sich zu trauen, nochmal neu aufzurollen. Und das ist das, wo ich dann finde, wie Noah Hawley, würde ich halt auch spannend finden, eben den Schritt, sich zu trauen, was Neues zu erzählen. Also ich bleibe dem Franchise treu, ich pick mir die Sachen raus, die quasi wirklich Alien ausmachen, das ist der Xenomorph, das sind die Eier, das ist, wie die Welt funktioniert, aber ich lasse mir die Tür offen und baue aber neue Elemente ein und das ist schon was, was mich irgendwie beeindruckt hat und auch, wo ich sage, okay, wenn ich, natürlich wäre es ein Traum, eine Folge zu inszenieren, allein nur mal zu sehen, wie der Ablauf ist bei so einem großen Set und wie die Gespräche sind, ich glaube, in so einem Writers Room zu sitzen und die werden sich ja 1000 Gedanken gemacht haben und das finde ich schon spannend, ja.
Also Noah Hawley, der das jetzt sicher hört, hat deine Bewerbung aufgenommen und er wird sich melden.
Ich hoffe es.
Meine ja. Prophezeiung.
Wir haben 4 Folgen gesehen. Daniel, was glaubst du, wie geht's weiter?
Ich glaube, dass sich die noch intern alle zerfleischen werden, also auch menschlich, also auch bildlich gesprochen. Also ich glaube, dass dieses ganze Konstrukt, was sich Boy Cavalier aufgebaut hat, in sich implodieren wird, weil jeder seine eigene Agenda hat. Also und Morrow wird auf diese Insel kommen. Also ich glaube, er versteht, dass dieser Slider es nicht schaffen wird. Er sagt ja auch am Ende, du wirst dieses Ei nicht rauskriegen, sondern du musst mich quasi reinbringen. Also ich glaube, es wird dieser Clash passieren, dass auch dann noch Tomorrow, Weyland, Yutani auch noch eine eigene. Die ist ein bisschen die letzten zwei Folgen, ist ja die Company ein bisschen auf die Seite geschoben worden. Aber wie wir wissen, haben die auch ihre eigene Agenda. Die wollen ja auch die Fracht zurück. Es gibt ja eine Anspielung, dass sich die Big Five hier treffen sollen und drüber reden, was er da gerade macht, der Boy Cavalier, weil er anscheinend Rules, also Regeln auch bricht gerade. Und ich glaube, das wird dann hinten raus, wird es, glaube ich, dann richtig Body Horror und eskalieren, glaube ich. Also es baut sich schon so auf.
Super.
Ja, lieber Daniel, wie geht's mit Daniel Geronimo Prochaska weiter?
Ja, ich stecke gerade mitten in den Vorbereitungen für eine ARD-ORF-Serie, die Vergessen heißt, mit der Julia Koschitz in der Hauptrolle. Das spielt in einem kleinen Örtchen, einem fiktiven Örtchen in Oberösterreich. Und Julia Koschitz spielt eine normale Polizistin, die an einer ganz seltenen Alzheimer-Erkrankung erkrankt. Also das ist eine Alzheimer-Form, wo man schon mit 30 Alzheimer kriegen kann oder ab 30. Und ihre Nichte seit 6 Monaten verschwunden ist und diesen Fall noch lösen möchte, weil sie weiß, sie wird nicht mehr so viel Zeit haben, diesen Fall zu lösen. Und das ist so die Ticking Clock, ihre Krankheit gegen diesen Fall halt. Und ja, es ist ein spannendes Thema. Es ist ein Thriller-Drama mit Krimi natürlich auch dabei. Ich drehe davon 4 Folgen. Die Johanna Moder, meine Kollegin, dreht 2 Folgen und ich bin mitten in der Vorbereitung und gehe dann auch nachher gleich in die Leseproben.
Und wann kann man das anschauen? Weiß man das schon?
Es wird, ich schätze, nächstes Jahr im Herbst laufen. Ja.
Super. Und dann bei Staffel 2 von Alien Earth?
Bin ich dann
hoffentlich... Bist du auch mit dabei und wir sprechen wieder mit.
Unbedingt.
Ja, spätestens auch bei Vergessen schon wieder bei uns, um darüber zu sprechen.
Unbedingt,
oder?
Unbedingt.
Genau. Ja, aber fürs Erste war es das mal. Danke, lieber Daniel.
Danke euch.
Und ja, auch danke euch, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören. Das war's schon mit Serienreif. Wenn euch dieser Podcast gefällt, empfehlt uns gerne auf allen sozialen Plattformen und ganz grundsätzlich freuen wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung. Damit ihr keine Folge verpasst, abonniert uns, wo auch immer ihr eure Podcasts hört. Wir danken Christoph Neuwirth an den Reglern und euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und frohes Schauen. Bye, bye.
Baba.
Bye, bye.
Dieser Podcast wird unterstützt von Sky.